Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Montag, der 29. April 2024, und ganz weit entfernt, viele tausende Kilometer, sitzt der Andreas an seinem einsamen Silbersee und weint sich die Augen nass, weil, ja, wieso lachst denn du da jetzt?
Nein, ich lache nicht. Es ist einfach nur ein Verzweiflungslächeln, ja.
Also Andreas, guten Morgen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Guten Morgen, liebe Eva. Es sieht hier wirklich hektisch aus, weil ich hatte heute Morgen schon einige Probleme mit einem bzw. zwei Füchsen, dann einem großen Raben, der ja gerade in seinem Nest und die Frau quasi die Kleinen hochzieht. Wir sind ja hier wirklich ziemlich involviert hier in der Wildnis. Und die Hühner haben auch schon Rabatz gemacht, sind jetzt alle versorgt. Ich bin hier gehetzt über den, unser Grundstück gewissermaßen. Das ist ja doch ein ziemlich großes Ding, was wir hier haben, wo man hier drumlaufen soll. Hier so unser Art Bauernhof, den wir hier haben. Also, jetzt bin ich wieder da. Jetzt können wir in Ruhe den Podcast machen. Das ist für mich jetzt quasi wie ein Moment Pause, der Podcast. Und,
Ah,
ja, und,
natürlich.
ja, und wir haben
Klar.
wunderbaren blauen Himmel und einen sonnigen Tag, den wir heute wieder erwarten. Also wir haben ja wirklich jetzt eine Anzahl von sonnigen Tagen hintereinander und es macht Freude. Es ist schön draußen.
Ja, also ihr Lieben, am Mittwoch gibt es wieder Musik dazu. Da
Ja.
kommt auch die Kapelle wieder. Ich dann übrigens auch. Und ich glaube, es wird auch Zeit, Andreas. Also das klingt mir ein bisschen nach Tohuwabohu, wie du da im Kampf mit der Natur bestehst natürlich. Die Frage stellt sich gar nicht, aber doch große Herausforderungen auf dich zukommen. Ich werde bald da sein. Ich werde mich vor die Füchse werfen und werde dir den Rücken frei
Na
halten.
wunderbar. Nein, ich denke mal, es ist einfach eine volle Arbeitskraft. Also hier, die Bäuerin fehlt. Ganz einfach. So ist das hier. Ich bin hier alleine und ich vermisse, dass du hier mit Gummistiefeln hier übers Grundstück watschelst und machst dann hier im Prinzip deine Pflanzen. Und das ist ja doch eben eine ganze Menge, was da gerade anliegt. Aber es geht.
Habe ich gerade Watscheln gehört?
Nein, 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 nein. Graziös schreiten, hatte ich gesagt.
So, wie man das mit Gummistiefeln überhaupt nur kann, aber da ihr schönes Wetter habt, brauche ich keine
Genau.
Gummistiefel. Lass uns mal anfangen. Ich merke wirklich, dass du in einer Art Zustand zu sein scheinst und es wird Zeit, dass du deine Tropfen wieder bekommst, weil freiwillig nimmst du die ja nicht, oder?
Ja, nicht so wirklich, doch so zwischendurch, ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir heute Morgen die Nachrichten kaum ansehen konnte. Ich bin jetzt also auch so wieder ins eiskalte Wasser, wo ich reinspringe.
Also
Aber ich
das
mache das
heißt,
gern.
du bist super vorbereitet, wie immer.
Genau.
Wir fangen an. Andreas, du bist ja mit deinen Wissenschaftlern auch immer noch im Gange, was
Ja.
diesen Sahara-Staub angeht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon weiter seid. Ich habe auf jeden Fall bei Spiegel eine Meldung gefunden. Da heißt es, wir fangen damit an. Das weißt du gar nicht. Das habe ich gerade noch schnell eingefügt, dass die Meteorologen einen, jetzt wegen des Sahara-Staubs einen Blutregen in Deutschland erwarten. Und es wird also, wie es hier heißt, und die Meteorologen voraussagen, einen wilden Mix aus Sonne und Schauern geben. Und dazu kommt wörtlich eine fette Wolke aus der Sahara mit den Folgen, dass dann aus dieser Sahara-Staubwolke, wenn dann Regen dazu kommt, es zu diesem sogenannten Blutregen kommen würde und wird. Magst du das irgendwie kommentieren oder geht's noch nicht?
Ich kann es wirklich noch nicht wirklich verbindlich kommentieren, aber es gibt bestimmte Dinge, die auffällig sind. Bei den Untersuchungen dieses Staubes, da haben wir festgestellt, dass dort bestimmte Dinge drin sind, die in dem Wüstensand oder in diesem Wüstenstaub, übrigens dieser Staub und auch diese Feinheit, die dort drin ist, ist auch eine sehr seltene Form. Wo diese Massen herkommen, ist schwer für mich zu erklären. Aber es gibt dort bestimmte, ich sage mal, Metalle, die ihren zulässigen Grenzwert von bis zu 700 Mal überschritten haben. Und da gibt es mehrere mittlerweile Informationen. Also Nickel zum Beispiel, es ist ja ein sogenanntes Übergangsmetall, oder auch Barium, Aluminium, aber auch Arsen als toxisches Halbmetall, die die zulässigen Grenzwerte überschritten hatte. Also bei Arsen soll es um das 44-fache gehen, Barium 660-fache, bei Nickel 2500-fache und Zink 64-fache. Ich war auf die Frage nicht vorbereitet, aber ich habe das zufällig hier noch offen auf meinem Rechner. Und Eisen 23 mal mehr. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Aus meiner Sicht ist es so, dass hier viele Fragen sind, die noch nicht beantwortet werden können, aber es gibt Ungereimtheiten, wie diese gigantischen Massen überhaupt nach oben kommen. Wir lassen gerade Testläufe machen, und zwar Modelle mit Kompressoren. Wir lassen hier wirklich nichts aus. Wir haben gerade Kompressoren besorgt über einen Unternehmer, der die produziert, und machen gerade quasi einen zielgerichteten Sturm, den wir simulieren in einem Modell, wo wir also optimale Bedingungen haben und versuchen, Sand, den wir aus Holland geholt haben, dort vom Strand, versuchen, den nach oben zu blasen. Und nur ist das etwas anders, der Sand, als der Sahara-Sand, aber wir versuchen überhaupt erstmal diese physikalische Funktionsweise nachzubauen, und wir stellen fest, dass unter diesen optimalen Bedingungen man zu dem Schluss kommt, wenn das schon nicht so richtig funktioniert, und zwar so gar nicht, dann muss man sich fragen, ob da noch was anderes hintersteht bei diesem Sahara-Staub. Mehr kann ich noch nicht sagen.
Wir hatten ja am Wochenende ein Video aus unserer US-Redaktion eingestellt. Der Titel lautete Chemtrails, leiser Angriff auf die Menschheit. Und da kommen Experten in dieser Doku, in dieser US-Doku zu Wort, die behaupten, in den Chemtrails befänden sich verschiedene gesundheits- wie pflanzenschädliche Stoffe, darunter eben beispielsweise Aluminium, Strontium, Barium und so weiter. Hier, also ich weiß nicht, wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, bitte schaut es euch an. Wenn ihr unter der Lupe Chemtrails eingebt, dann kommt ihr darauf. Und hier ist wirklich davon die Rede und auch mit einer belegbaren Indizienkette und Beweiskette untermauert, dass möglicherweise auf diese Weise eben Kriege ausgelöst werden können, die völlig anderer Art sind, als wenn man mit Raketen schießt oder mit Panzern fährt. Und dass das, Andreas, vielleicht die neue Kriegsführung sein könnte oder eine der Methoden?
Also ich sehe es so, dass die Fragen, die sich hier stellen, sowieso so weit zurückgehen, dass diese Geoengineering-Patente ja schon Jahrzehnte alt sind und seit Jahrzehnten damit experimentiert wird, und man uns jetzt eine Klimaerwärmung, eine menschengemachte Klimaerwärmung verkauft. Damit meint man aber nicht das Geoengineering selbst, was durchaus sein könnte, sondern man meint damit atmende Menschen oder furzende Kühe. Entschuldigung, aber genau das ist diese Absurdität, in der wir sind. Eines ist entscheidend: 95% der verantwortlichen Grundlagen für diese sogenannte Klimaerwärmung oder auch Klimaabkühlung ist immer der Wasserdampf. Und nochmal, es sind nur, ich glaube, 3,6% CO2 verantwortlich, wovon 0,9% der Mensch mit seiner gesamten Weltindustrie verantwortlich ist. Also das sind Absurditäten. Wir sehen, es geht hier um ein Politikum. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die menschengemachte Klimawandelgeschichte, die Hysterie, die wir zurzeit erfahren, die geht offenbar auf das Geoengineering zurück. Das ist meine persönliche Meinung, aber die ist natürlich noch nicht endgültig.
Es könnte ja auch sein, wenn in diesem Sahara-Staub so merkwürdige Stoffe sich finden, dass die auch unter anderem durch solche Chemtrail-Einsätze ja mit zustande kommen.
Also es ist nicht auszuschließen. Es ist für mich einfach so, wenn ein Sahara-Sand nach oben getrieben wird, dann hat er ja verschiedene Stärken. Es gibt gröbere Teile und etwas feinere Teile. Und spätestens wenn dieser, man muss sich das vorstellen, dieser Teppich mit Tausenden oder Hunderttausenden von Tonnen an Staub, der jetzt quasi über 4.500 Meter Höhe über die Alpen getrieben wird. Interessanterweise bei einer Windrichtungslage, die eigentlich Deutschland gar nicht angemessen berücksichtigt, dass da so viel landen kann. Und wir im Prinzip während des Fluges natürlich dann eine Separierung der verschiedenen Körnungsgrößen haben. Leichter Staub würde weiter oben fliegen und etwas schwererer würde weiter unterfliegen. Und wenn dann irgendwann bestimmte Winde nachlassen oder Regen einsetzen, dann müssten auch unterschiedliche Körnungsstärken auf der Erde ankommen. Das heißt, in Marseille müsste zum Beispiel eine andere Stärke an Staub runterkommen als zum Beispiel in Hamburg. Das sind die Fragen. Wir sehen aber eine gleichmäßige Verteilung und das spricht eventuell für die Frage, dass man überprüfen müsste, ich muss da ganz vorsichtig sein, dass es sich um menschlichen Einsatz handelt und überhaupt nicht um diesen Sahara-Staub, um den man redet.
Gut, wir bleiben dran. Das war jetzt halt nur eine
Ja.
aktuelle Meldung. So ein Blutregen wird vor allem in Nordrhein-Westfalen morgen erwartet, am Dienstag. Nur für alle, die vielleicht in der Region sich befinden und die sich wundern, dass der Himmel plötzlich milchig wird. Ich denke mal, es wäre ganz sinnvoll, dann, wenn es geht, reinzugehen und sich dem nicht unbedingt auszusetzen. Andererseits, also es soll keine Panik machen. Ich würde das halt machen. Ich würde dann reingehen.
Also ich glaube, auch die Panik sollte auf keinen Fall sein, aber wenn man merkt, dass irgendetwas zu stark wird, das merkt man zum Beispiel in der Sahara, wenn man mal einen Sandsturm miterlebt hat, der ja einen zum Ersticken bringen kann, weil dieser Sand so stark dann transportiert wird, dass ich nicht mehr atmen kann. Das sind übrigens die Momente, wo man eine Atemschutzmaske wirklich mal benötigt. Dieser gesamte Corona-Blödsinn, der hat wirklich nichts gebracht und die Leute eher krank gemacht. Aber es gibt Situationen wie Sandstürme, wo eine solche Maske sogar Sinn macht.
Genau. So, nächste Meldung, Andreas. Hast du gewusst, dass die Deutschen immer fauler werden und ihre Arbeitsmoral vergessen haben? Wusstest
Ja,
du das?
natürlich, seit die Grünen an der Macht sind, da wird ja, ist ja im Prinzip Arbeit etwas ganz Übles. Es ist ja schon seit vielen Jahrzehnten, wenn ich sehe, dass einer, der Klempner lernen will oder Dachdecker, ja der Loser ist. Heute ist ja der Winner, der auf der Bühne steht bei Germany Next Topmodel oder wer hat die Super Voice? Das sind ja die eigentlichen Helden und eigentlich nur noch eine große Show. Das sind so die Untergangssysteme, die man hier erkennt.
Ich wollte eigentlich auf eine Meldung aus dem Ausland hinweisen, nämlich in den
Okay.
USA wird das behauptet, Bloomberg titelt, haben die Deutschen ihre berühmte Arbeitsmoral vergessen? Die Bild titelt Deutschland immer fauler. Und in diesem Bloomberg-Bericht in USA, also das Image der Deutschen wird daher weiterhin auf eine gewisse Weise gepflegt, heißt es, gemessen an der durchschnittlichen Arbeitszeit pro Arbeitnehmer sind die Deutschen die am wenigsten fleißigen aller OECD-Länder. Jetzt lautet die Frage, ist das wirklich so? Die Bild sagt, neben den bekannten Problemen unserer Wirtschaft scheint auch unsere Produktivität abzunehmen. Seit längerem gehen die Produktivitätszuwächse in den Industrieländern zurück. Das sagt zum Beispiel der Präsident der Deutschen Bundesbank, Dr. Joachim Nagel. Und Andreas, wenn wir auf der anderen Seite immer wieder darüber sprechen, dass Deutschland gerade mit Nachdruck deindustrialisiert wird, dann können wir vielleicht ja hier einen Zusammenhang finden, zumal die Prognosen für die Arbeitslosenzahlen auch sehr düster aussehen.
Naja, man muss das schon ein bisschen weiter fassen. Wenn man sieht, dass in Deutschland, und das gehört nun mal zu den Ländern, die keine wirklichen Rohstoffe haben unter der Erde, ihr einziger Rohstoff ist der Verstand, der Grips, das Tüftlertum, die Ingenieurskunst und so weiter, die großen Dichter und Denker. Es tut mir leid, das waren nun einmal die Deutschen. Man muss sich schon entschuldigen, wenn man das feststellt, dass man nicht ins rechtsextreme Milieu abdriftet. Und man hat über 80 Jahre ein Volk mit einer bestimmten Mentalität dermaßen malträtiert und eingedampft, dann kommt dabei natürlich irgendwann so etwas raus. Das hält das stabilste Volk irgendwann nicht mehr aus. Und da spielen natürlich so viele Faktoren, ob das nun die Einflussnahme eben halt der Alliierten war, ob das eben halt die Einflussnahme eben halt dieser neuen Vogue-Generation, die wir aktuell haben. Diese ganzen Dinge wirken. Die 68er-Bewegung im Prinzip war schon ein Eintritt im Prinzip in die Zerstörung, die Hippie-Bewegung der eigentlichen Fähigkeiten, die Deutschland besonders ausgezeichnet hatte. Und das ist jetzt so eine Kultursituation, die jetzt sich in eine Richtung entwickelt. ja, die man nachempfinden kann mit dem, was hier gesagt wird.
Also du sprichst davon, dass das natürlich ein viel länger dauernder Prozess ist. Auf
Oh
jeden
ja.
Fall wollen wir mal schauen. Hier wird die Arbeitsexpertin und Anwältin Susanne Nickel zitiert. Die sagt, die Deutschen werden immer häufiger auch krank. Wenn ein Arbeitnehmer im Jahr 2008 durchschnittlich 12,6 Tage krankgeschrieben war, sind es 2022 bereits 10 Tage mehr. Also 22,6. Und es heißt, vor allem in der Generation Z nimmt der Krankenstand zu. Insbesondere psychische Erkrankungen treten bei den jüngeren Arbeitnehmern deutlich häufiger auf. Wir können vielleicht einen Zusammenhang sehen zu den letzten Jahren, also was die Corona-Panikmache, was die Impfpanikmache, was die Kriegspanikmache angeht, das hinterlässt seine Spuren.
Also wenn ein Herr Spahn und ein Herr Lauterbach irgendwann mal hinübergehen, weil ihr Erdengang beendet ist, aus ganz natürlichen Weisen, wie auch immer, möchte ich in deren Haut oder eben nicht mehr Haut auf jeden Fall nicht stecken. Denn hier sind natürlich ganz klare Ursachen, die ich aus meiner Sicht hier sehe. Und wir sehen hier ganz klare Ergebnisse, die aufgrund dieser Fehlurteile zustande gekommen sind. Das waren ja nicht nur Fehlurteile, sondern es war eine Agenda gegen die Menschen. So weit gehe ich mittlerweile, aber auch nur im Rahmen meiner Meinung. Das ist keine Nachricht jetzt gewesen.
Ja, ich bin ja auch hier auf meiner Reise mit vielen jungen Leuten zusammen und ich habe es neulich schon mal betont, da spüre ich auch eine gewisse Müdigkeit, auch Ratlosigkeit. Es fehlen Perspektiven, wie wir das mal hatten als Babyboomer, wo die Welt offen stand, aber
Ja.
die Welt wird kleiner und enger und zugezogener und man wird für Dinge bestraft. Also viele haben kein Auto mehr, die ich jetzt hier treffe. Und die sagen, ja, lieber mit der Bahn und zu Fuß. Und das Auto, Andreas, als ich mit 18 meinen Führerschein bekam, den ich mit 17 schon gemacht hatte, da war das Gefühl von unendlicher Freiheit vorhanden. Und dieses Gefühl scheint die junge Generation kaum noch zu kennen.
Das kann man gar nicht mehr heute vergleichen mit der damaligen Zeit. Und junge Leute würden uns nicht einmal mehr verstehen, weil sie dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl der Freiheit überhaupt nicht kennen oder auch kennengelernt haben. Und man muss dazu sagen, dass wir als Generation in diesen guten Zeiten natürlich auch mächtig versagt haben. Das ist wirklich auch ein Ergebnis unserer Fehleinstellungen. Wir wissen ja, dass gute Zeiten immer schwache Menschen machen. Und diese schwachen Menschen machen dann schlechte Zeiten. Und da sind wir jetzt. Und schlechte Zeiten machen allerdings wieder starke Menschen. Und diese starken Menschen bauen wieder gute Zeiten. Und diese guten Zeiten verursachen dann wieder schwache Menschen. Und so ist
Hörst
dieser
du irgendwann,
Kreislauf.
genau, du, aber ja, alles.
Entschuldige.
Ja, nee, du hast ja recht. Ich dachte jetzt nur, dass du das jetzt weiter wiederholst. Aber ich glaube, man hat das verstanden. Und wir sind gerade wirklich in einer Phase, wo es betrifft natürlich nicht alle. Wir müssen wirklich uns immer wieder vorsehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und vielleicht gibt es auch hier viel mehr Ausnahmen, als man denkt. Aber es ist zumindest ein deutlich erkennbarer Trend. Und in dieser Meldung heißt es, auch die urlaubsbedingten Fehlzeiten sind höher als in den Nachbarländern. Zusammen mit Dänemark führt Deutschland die Liste der EU-Länder mit den meisten Urlaubstagen an. Im Durchschnitt haben Beschäftigte hierzulande einen tariflichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen. Wenn ich da an Kanada denke, da sind es 10 Tage, die du als Arbeitnehmer Anspruch hast auf bezahlten Urlaub.
Richtig, das ist so. Aber die Arbeitsmoral in Kanada ist auch etwas anders als in Deutschland, so mit ihrer tatsächlichen, ich sage mal, extremen Disziplin. Das ist ja das, was die Deutschen wirklich ausgezeichnet hatte. Aber wenn man tatsächlich ein Volk über 80 Jahre auspresst, wirklich auspresst, dann ist irgendwann kein Saft mehr drin. Und das merkt man anhand dieser ganzen Entwicklung.
Ja, es ist ja auch, wenn man sich die Lohnabrechnungen anschaut, was bleibt am Ende übrig?
Tja.
Viele junge Leute verlassen Deutschland. Das ist auch ganz offensichtlich, weil sie einfach sagen, ich habe überhaupt keine Chance, wirklich Geld zu verdienen. Ich möchte ja gerne fleißig sein. Dann sieht man diese Bürgergeld-Arien, dass man anderen Zuwanderern, Migranten, die hier tatsächlich vielfach, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, um Himmels Willen, aber die vielfach gar keinen Anteil an dem gesellschaftlichen Leben und Anspruch haben, also nichts beigesteuert haben und die wie selbstverständlich das Geld bekommen, das Bürgergeld, vielleicht sogar gar nicht arbeiten dürfen, aber auf jeden Fall fehlen auch die Anreize, wenn sie arbeiten dürften, weil, ja, warum? Das Geld kommt ja auch so. Und das
Ja.
macht natürlich hilflos und wütend diejenigen Menschen, die echt sich abschuften und eigentlich Ziele haben.
Richtig. Und ich denke da zum Beispiel an die Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahre, die ja unser Land aufgebaut haben. Und was, die sind ja wirklich im Prinzip emigriert. Und die sind die Freunde. Und das sind letztendlich die Menschen, die sich auch ganz klar wehren gegen diese völlig verfehlte Politik. Die haben ja noch mehr Mut, weil die den Vorteil haben eines Migrationshintergrundes, dass sie anders reden können als der klassische Deutsche, der womöglich noch blond ist und eine helle Haut hat. Da wird's dann schon kritisch überhaupt etwas zu sagen, denn wir haben ja mittlerweile einen Rassismus auch gegen Weiß. Und obwohl die Weißen ja eigentlich eine Minderheit auf der Welt sind, wir wissen, dass die Weißen auf der gesamten Erde eine Minderheit sind und da wird momentan am stärksten drauf eingeprügelt. Eigentlich verstößt das gegen Minderheitenschutz, was hier gerade läuft.
Ja, die nächste Meldung, da hattest du mich gefragt, ob die wirklich relevant ist, Andreas, ob wir darüber sprechen müssen. Ich meine ja, denn ich finde sie ziemlich skandalös, aber ich bin natürlich auch Hausfrau. Das bist du nur zeitweise, wenn ich nicht da bin. Auf jeden Fall auch eine Meldung von der Bild, die berichten darüber, was Landwirtschaftsminister Özdemir von der Grünen Partei plant. Nämlich, man nennt es hier eine Supermarktrevolution. Er will den Anteil von Zucker, Fett, Salz und so weiter in Lebensmitteln deutlich reduzieren. Also davon betroffen wären natürlich viele Fertigprodukte, Erfrischungsgetränke, Frühstückscerealien, Joghurt und so weiter. Er möchte da eingreifen. Er möchte der Industrie vorschreiben, wie viel Zucker und wie viel Fett und wie viel Sonstiges noch wo rein darf. Vielleicht werden das dann auch Gesetze, nach denen sich alle richten müssen. Und ein Ministeriumssprecher von dem Landwirtschaftsministerium hat das bestätigt. Bis zum Jahresende sollen für relevante Lebensmittelgruppen Reduktionsziele vorliegen, wörtlich selbstredend mit dem Ziel einer anschließenden Umsetzung. Und der Zucker-, Salz- und Fettanteil sei in vielen Produkten viel zu hoch. Und vergangene Woche hatte das Rubner-Institut, das ist das Institut, das Özdemir dafür eingeschaltet hat, schon einen Zwischenbericht vorgestellt und hat kritisiert, dass diese Reduktionsbemühungen in den letzten Jahren teilweise nachgelassen oder zum Stillstand gekommen sind. Und deswegen macht Özdemir jetzt Druck und er kündigt an, da würde ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen, er wolle die wörtlich objektive, wissenschaftlich fundierte Grundlage gegenüber der Lebensmittelwirtschaft einfordern. Also,
Tja.
was objektive Wissenschaft ist, konnten wir in den letzten 4 Jahren in der Pandemie deutlich erkennen. Jeder, der kritisch war, der ist einfach mal von der Platte geputzt worden, wenn man das salopp sagen darf. Andreas, aber das sind ja Worte, die einen aufhorchen lassen. Er will die objektive, wissenschaftlich fundierte Grundlage einfordern.
Also das, was wir hier erleben, ist tatsächlich die Grundstruktur von faschistoiden Verhaltensweisen. Faschismus ist ja immer links, denn Faschismus entsteht ja letztendlich durch das durch die Ansprache immer des Kollektivs. Das Kollektiv steht über allen. Und das ist genau das, was man hier hat. Man will den Menschen vorschreiben, das haben wir in der Sowjetunion auch gehabt, das war ja auch ein faschistisches System, oder beispielsweise das Dritte Reich war ja auch ein linksextremes faschistisches System, die den Leuten vorgeschrieben haben, was man tut. Aber es hat noch keinen gegeben in dieser Form, die das Kollektiv nach vorne treiben. Das heißt, das Individuum, die Freiheit des Individuums ist ja im Prinzip das, was eben halt in dem rechten Gedankengut steht, während das linke immer das Kollektiv voransteht. Das ist ganz wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen. Denn selbst in der Sowjetunion hat man nicht einmal den Menschen vorgeschrieben, ob sie sich impfen lassen oder was sie zu futtern haben. Und das ist eine Übergriffigkeit, eine neue Qualität eines Linksextremismus, der hier mitläuft, der mich wirklich erschreckt an dieser ganzen Stelle. Das heißt, hier wird im Prinzip eine Ideologie aufgebaut. Interessanterweise wird gleichzeitig Cannabis legalisiert. Also insofern kann es um die Gesundheit nicht gehen, es sei denn, man ist der Meinung, wenn man sich mit Cannabis permanent zudröhnt, dass es eben halt gut tut der Gesundheit. Also das Ganze ist ja eigentlich kaum noch zu argumentieren, weil es einfach so paradox auch ist.
Also hier wird geschlussfolgert, dass die Vorgaben eines staatlichen Ernährungsinstituts sich schon bald in den
Irre.
Rezepten der Ernährungsunternehmen wiederfinden würden. Könnte, also was ja auffällig war in den letzten 4, 5 Jahren, das waren die Lebensmittelkrisen oder Kriege. Das heißt, die Discounterketten gegen die Produzenten gegen die Discounter- und Supermarktketten, die großen Marken, die wir so kennen, verschwinden zusehends aus den Regalen und werden ersetzt durch Eigenmarken. Eigenmarken von Edeka, von Aldi, von Lidl, jeder hat seine Eigenmarken, sodass also dieses Individuelle von früher mehr und mehr verschwindet. Das wäre natürlich dann einfacher, Andreas. Da müsste sich Herr Özdemir vielleicht noch mit dem Kanzler nur an einen runden Tisch setzen mit diesen wenigen Discounter- und Supermarktkettenvertretern und denen dann diktieren, wie viel von dem Zeug noch in die Produkte hinein darf.
Richtig, weg von der Vielfalt hin zum Zentralismus. Das ist natürlich genau der Punkt, den man hat. Es ist so lange vorbereitet worden. Über Verbände und Lobbyarbeit und NGOs hat man es geschafft, Zentrierungen zu bekommen. Und die entsprechenden Führer dieser NGOs und dieser Organisationen oder Lobbyvereine entsprechend dann natürlich einzukaufen. So ist meine Sichtweise, weil die Indizienkette ist mittlerweile so belastend, dass man hier einen Beweis ableiten kann. Und wenn die großen Konzerne sich selbst zerstören, muss man fragen, warum machen die das? Da sitzt ein Vorstand eines großen Konzerns und wird in seinem Umsatz behindert. Das kann nur sein, indem man ihm privat eine andere Möglichkeit gegeben hat, sich finanziell nach oben zu entwickeln, indem er seinen eigenen Laden ruiniert. Man fragt sich immer, wofür eigentlich diese großen Bonifikationen bezahlt werden an Vorständen. Ich denke da an beispielsweise Herrn Schremp, der es geschafft hat, damals den Mercedes-Benz-Konzern in seiner 10-jährigen Amtszeit um 120 Milliarden ungefähr im Börsenwert zu reduzieren und dafür ungefähr 80 Millionen Bonifikationen bekommen hat für Erfolge. Jetzt fragt man sich, wie ist denn der Erfolg definiert bei diesen Managern? Das ist der Unterschied, es sind keine Unternehmer mehr. Wir sehen immer wieder diese klare Struktur auch dieser hybriden Kriegsführung im gesamten Unternehmertum.
Naja, dazu kommt kein Fleisch, wenig Eier sollen die Leute essen,
Genau.
Fleisch aus dem 3D-Drucker, Gemüse genmanipuliert oder auch aus dem Drucker. Also, das sind ja Revolutionen, die hier stattfinden. Und wenn man diese einzelnen Schritte aufmerksam beobachtet, wird wirklich ein Schuh daraus. Das heißt, wenn wir vielleicht noch ein paar Jahre weiterdenken, dass die gesamte Ernährungswirtschaft, die Lebensmittelindustrie und Produktion und natürlich dementsprechend auch die Ernährungsweise der Menschen sich zu vor 5 Jahren oder auch zu heute komplett verändert haben wird.
Also jeder sollte jeden Tag mindestens ein Ei essen, vielleicht sogar mehrere. Das Einzige, was eigentlich ein Mensch nicht braucht, sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate kann er selbst produzieren. So viel verstehe ich selber noch davon. Und das bedeutet, es wird jetzt im Prinzip durch diese Art Ächtung des Fleisches und auch der Eier. Und es geht nicht darum, dass ich rede jetzt nicht über Tierhaltung und all diese Dinge. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich jetzt quasi in einen 3D-Drucker umwandle und lasse mir dann einen Fleischersatz machen, das sehen wir auch bei dem jetzigen Fleischersatz, das wird auf der Basis dann von irgendwelchen Soja- oder sonstigen Getreidesorten dann gemacht. Das heißt, das ist eine Kohlenhydratüberfütterung und damit natürlich sind hier enorme Krankheitsbilder, die man dabei schon jetzt ableiten kann. Wir brauchen als überhaupt keine Kohlenhydrate, das kann der Körper selbst machen, aber wir brauchen Fette und wir brauchen Eiweiß und das finden wir natürlich in den eigentlichen natürlichen Nahrungsmitteln.
Lass uns bei den Kohlenhydraten ein bisschen vorsichtiger sein. Wir nehmen viel zu viele zu uns und
Ja.
könnten das enorm reduzieren. Es ist auch gesund, mal einen ganzen Monat auf Kohlenhydrate zu verzichten. Das machen wir ja auch zwischendurch immer mal so eine Diät. Man merkt dann sofort, man verliert Gewicht, wenn man sich ausgewogen daneben mit Gemüse, mit Salat, mit Fisch oder eben auch mal mit einem guten Stück Biofleisch des Bauern unseres Vertrauens ernährt. Aber diese Pläne, die hier jetzt, und ich finde diese Meldung extrem wichtig, denn wir müssen alle die Augen offen halten, die Ohren offen halten. Das sind hier Pläne, die gehören unterbunden. Das ist ein Ansinnen, das totalitäre Züge trägt. Und ich glaube, viele sehen das auch so. Hier wird zum Beispiel der Ernährungsindustrieboss Christoph Minhoff zitiert. Der hält Özdemirs Pläne für übergriffig und sagt, ständig beteuern, man wolle die Leute nicht bevormunden, aber dann Rezepturen vorgeben, das passt nicht zusammen. Was kommt denn als nächstes? Schwärzungen in den Kochbüchern? Das ist eine sehr spannende und interessante Frage.
Na, es ist eine Enteignung. Man will die Leute tatsächlich in ihrer Eigenverantwortung komplett abhängig machen. Das ist ein intellektueller Versklavungsvorgang. Jeder, der sich gesund ernähren will, man mag sich nur unser neues Buch beispielsweise ansehen, eben halt altes Wissen in Garten und Küche oder aus Garten und Küche. Und wenn man sich damit im Prinzip auseinandersetzt, dann weiß man, wie man sich selbst gesund ernährt. Aber der Impuls muss von allein kommen und dieses staatliche, übergriffige quasi enteignen, das Geistige, das ist wirklich ein Vorgang, der auch historisch zu bezeichnen ist.
Ja, also hier gibt es schon Gegenwind. Ich weiß nicht, wie wirksam er sein wird. Präventivmediziner von der Deutschen Akademie für Präventivmedizin, die halten Özdemirs Pläne sogar für wissenschaftlich überholt. Da meldet sich ein, wie heißt der, Dr. Scholl? Ja, der sagt, Fett einzusparen macht die Leute nicht schlanker. Gesättigte Fette sind nicht per se ungesund. Vollfette Milchprodukte wie Naturjoghurt und Käse schützen sogar vor Schlaganfall und Eier. Und die eigentliche Ursache für die Zunahme von Übergewicht und Diabetes sind eben zu viele Kohlenhydrate aus Brot, Reis, Kartoffeln, Nudeln und natürlich Zucker. Und wenn man sich dann nicht bewegt, dann kann es schon fatal sein. Und dieser Experte hier, einer der Experten von dieser Deutschen Akademie für Präventivmedizin, der sagt, man sollte stattdessen weitgehend auf Fertigprodukte verzichten und möglichst frische, natürlich unverarbeitete Lebensmittel essen. Und auch CDU-Agrarfachmann Stegemann, Albert Stegemann, kritisiert, wörtlich sagt er, nachdem Cem Özdemir mit einem umfassenden Werbeverbot für Lebensmittel politisch vor die Wand gefahren ist, versucht er es nun mit staatlichen Rezepturvorgaben. Das ist übergriffig und unverhältnismäßig. Und dann gibt es hier auch in dieser Meldung der Bild eben eine Liste, was wirklich alles dazugehören wird, was da betroffen sein sollte, wenn es nach Herrn Özdemirs Wünschen geht. Joghurt, Quark, Zubereitung, ich habe vorhin schon was aufgezählt, Tiefkühlpizzen, natürlich Brot, Kleingebäck, Wurstwaren, Riegel, Nudelsorten, Fleischersatz und Wurstersatzprodukte. Tiefkühl, komplett fertig, Gerichte, Suppen, fertige Suppen und so weiter. Also das heißt eigentlich so quer durch den Ernährungsplan. Was sind das eigentlich für Vorstellungen, für Machtvorstellungen eines einzelnen Politikers, der einem ganzen Land vorschreiben will, unter dem Mäntelchen, er meint es ja nur gut, was sie zu essen haben?
Also ich kann das immer nur wiederholen. Man hat die Menschen im Prinzip intellektuell in der Eigenverantwortung enteignet. Die Suche nach dem Ich hat überhaupt nicht begonnen bei den meisten Menschen, weil die meisten Menschen ihr eigenes Ich verloren haben und mittlerweile wie eine Billardkugel auf Bande gespielt werden. Und hier geht man so in ein Finale im Prinzip der Massenmenschenhaltung. Das sind ja die Vorgänge der Massenmenschenhaltung, die hier stattfinden. Das Ganze in Verbindung mit Smart Cities, was ein weiterer Krieg in der hybriden Form gegen die Menschheit ist, wo die Menschen jetzt schon wieder vorbereitet werden. Ihr habt in Zukunft nur noch weniger Quadratmeter zum Leben, das Ganze mit dem Essen, das Ganze mit den Konzentrationen, das Ganze mit der Urlaubsabschaffung, da erkennt man natürlich den großen Plan im Hintergrund.
Ja, genau. Also, diese Meldung haben wir mal jetzt durchgenommen und kommen zur nächsten, Andreas, ganz anderer Bereich. Es geht um die Nord Stream-Sprengung, die ja immer noch nicht aufgeklärt ist. Jetzt fordert China eine internationale Untersuchung unter Leitung der UN. Woher kommt so ein Ansinnen? Wie würdest du das einordnen?
Also ich würde mal so sagen, dass China hier ich sag mal, die Situation wahrnimmt und massiv gegen USA vorgeht. Das sind natürlich auch jetzt klare Aussagen, denn jeder weiß natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die USA dahinter steckt, extrem groß ist. Das hat Salman Hirsch ja auch damals beschrieben. Und man kann hiermit natürlich USA einen gewissen Schaden zufügen. Man hat das Ding ja vor sich hingeschoben in Anbetracht der Tatsache, dass Russland bei den Aufklärungen nicht dabei sein durfte, dass das Ganze nicht nur halbherzig, sondern unter Verschleierung gelaufen ist, dass niemand Interesse daran hatte. Wäre Russland es gewesen oder jemand anders gewesen, der gepasst hätte in Konzept, dann hätte man da einen Riesenfass aufgemacht, denn das hatte die Dimension von 9-11, diese Sprengung, abgesehen von dieser gigantischen Umweltkatastrophe, die man dort gemacht hat. Aber das interessiert keinen. Also das Verhalten lässt ja schon deutlich werden, was dahinter steht. Und China nutzt in dieser chaotischen Situation natürlich auch zwischendurch immer mal wieder diese kleinen Stiche, die man da setzen kann.
Naja, vielleicht sind sie größer, als man denkt. Also Schweden und Dänemark haben die Sache ja schon abgegeben. Das meldet Tichys Einblick, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wird ja vor allem zu einer Blamage für die deutsche Justiz, für den zuständigen Minister. Und Chinas Führung, heißt es hier in dem Beitrag, streut jetzt mit diesem Ansinnen Salz in die Wunde. Und der chinesische UN-Botschafter Geng Shuang, der hat an das alles erinnert und im UN-Sicherheitsrat letzten Freitag ein Statement zu diesem Tagesordnungspunkt, der da lautet, Bedrohungen für den internationalen Frieden und die Sicherheit abgegeben. Also er bedauert, dass eben auch 1,5 Jahre nach den Explosionen in der Ostsee bei Bornholm keine abschließende Einschätzung dazu vorliegt, wer für die Sprengung verantwortlich war. Und das ist ja eigentlich immer wieder der Skandal, dass es niemanden interessiert, dass man die Sache versucht auszusitzen. Aber er sagt und andere Mitglieder des UN-Sicherheitsrates übrigens auch, dass sie eine objektive, unparteiische, professionelle Untersuchung fordern, um so bald wie möglich wörtlich die Wahrheit herauszufinden und die Täter vor Gericht zu stellen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Andere Ratsmitglieder, so heißt es, hätten aber darauf bestanden, dass man zunächst Schweden, Dänemark und Deutschland Vertrauen und Zeit zugestehen solle, um ihre Ermittlungen auf nationaler Ebene voranzutreiben. Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen ohne greifbare Ergebnisse vermutet die chinesische Führung nun versteckte Absichten hinter dem Widerstand gegen eine internationale Untersuchung.
Also mittlerweile sind diese versteckten Absichten ja gar nicht mehr versteckt. Also man kann ja hier regelrecht riechen, wie die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht Interesse hat, die Dinge aufzuklären, sondern permanent irgendwelche Nebeldecken rüberzuziehen, das auf gar keinen Fall aufgeklärt wird. Wir haben ja genau dieselbe Situation in diesem totalitären Regime, in dem wir zurzeit in Deutschland leben, dass ein Verfassungsschutzpräsident gegen die Verfassung verstößt. Also der größte Verfassungsfeind sitzt im Verfassungsschutz und dass die Staatsanwälte im Prinzip kriminelle Aktionen mittlerweile decken, das sind ja schon keine gewaltigen Aussagen mehr, wenn man wirklich ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Und wir können es immer wieder schön hinterfragen und immer wieder ganz vorsichtig und immer wieder mit dem Konjunktiv, ja, eventuell, wenn ich sehe, was eine Frau Faeser sich leistet, was sie für einen Unsinn erzählt, was sie für Lügen verbreitet, ein Bundeswirtschaftsminister und
Vorsicht,
so weiter.
Vorsicht, Vorsicht, Herr Popp. Vorsicht. Es ist deine persönliche Meinung, aber
Ja. Es
man,
ist meine persönliche Meinung und die sogar mit Nachdruck. Da muss doch irgendwann auch der Punkt kommen, wo man dann auch mal mit denselben Methoden auch mal zurückargumentieren muss. Denn man kann ja gerne im Prinzip, und das sage ich immer wieder, ich bin ja von der Unschuldsvermutung überzeugt, aber wir haben von Rechtsstaatlichkeit mittlerweile überhaupt nichts mehr zu spüren, finde ich.
Ja,
Meine
also
Meinung.
auf jeden Fall, Schweden und Dänemark haben den Fall ja schon beendet sozusagen. Die haben die Ermittlungen eingestellt. Die schwedischen Strafbehörden hatten sich nach 16 Monaten Ermittlungen, das soll nochmal wiederholt werden, weil das sind einfach so unglaubliche Vorgänge und die versinken jetzt im Vergessen, scheint mir. Und deswegen holen wir diese Dinge doch immer wieder raus. Die schwedischen Strafbehörden hatten eben nach 16 Monaten Ermittlungen sich selbst, finde ich, zuständig erklärt, denn schwedische Bürger oder deren Interesse seien ja nicht geschädigt worden. Und allerdings hat man den deutschen Ermittlern Hinweise und Erkenntnisse zukommen lassen. Der leitende Staatsanwalt aus Schweden, Mats Lundqvist, hat bestätigt, dass wohl ein staatlicher Akteur hinter dem Anschlag steckte. Das ist ja eine Aussage, wie sie auch Seymour Hersh geäußert hat, Andreas. Wenn man schon weiß, dass ein staatlicher Akteur dahinter steckt, dann ist man doch von einer Aufklärung nicht weit entfernt.
Ja, natürlich nicht. Aber es geht eben nicht darum, aufzuklären. Es geht darum, eben halt zu verschleiern. Denn das passt nicht ins Bild. Denn dann würden eben halt bestimmte Dinge auffliegen, die auch die gesamte momentane Struktur der Kriegssituation, zum Beispiel Europa gegen Russland und so weiter, dann in Frage stellen würden. Wir sehen ja dann die Methodik und die Strategie, die dahinter steht.
Ja. Ja, Andreas, ich habe jetzt hier gerade wieder mal ein kleines technisches Problem. Ihr seht, ich bin
Oh.
hier wirklich. Deswegen kannst du vielleicht zu dieser Meldung noch ein bisschen was sagen. Ich sehe zu, dass ich das hier ganz kurz regel. Sorry, das wird ab Mittwoch wieder anders sein, aber ich bin einfach technisch nicht so versiert wie der Andreas.
Ja, ich weiß es gar nicht mal. Also jetzt muss ich irgendwie die Zeit wieder überbrücken, aber wir machen das gemeinsam. Also wenn wir uns alleine jetzt mit diesem Thema, ich bleibe jetzt mal dabei bei der Geschichte mit der Nord Stream 1 und 2, dass dann der Generalbundesanwalt weiterhin ja noch ermittelt zum Beispiel. Allerdings hat er dann gesagt, letztes Jahr zum Beispiel ging es ja um ein Segelboot und eine Wohnung in Frankfurt. An der Oder natürlich, jetzt in diesem Fall allerdings ohne handfeste Ergebnisse. Und der Bundesanwalt, der berichtet weiterhin regelmäßig, interessanterweise dem Innenausschuss und dem Bundeskanzleramt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wobei noch nicht einmal über die Gründe für die Geheimniskrämerei Auskunft gegeben wird. Und das bestätigt aus meiner Sicht eben halt meine persönliche Meinung, Eva ist jetzt gerade raus, dass ich da eben vermute eben halt eine Struktur hinter. Und so lässt sich jedes Ereignis mit internationalem Aspekt vertuschen, wie auch die